Wir erleben ja, dass Leihmutterschaft durchaus Lebensrealität in Deutschland ist für ganz, ganz viele Paare. Natürlich haben die das alle nicht hier gemacht, die gehen alle ins Ausland, aber man verschließt sich dann den Blick ins Ausland, weil man eben irgendwie dieses Gefühl verspürt, ich will damit nichts zu tun haben. Also man schaut weg, obwohl es auch Länder gibt und auch Leihmutterschaftsprozesse gibt, die ethisch, moralisch, medizinisch sehr schwierig daherkommen. Und man lässt aber auch, und das ist das viel größere Problem, aufgrund der mangelnden Aufklärung in Deutschland, die Paare einfach dahin.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 22. Folge von Kinder machen ohne Sex. Ich bin Nora und du bist?
Ich bin der Christoph. Hi.
Und für alle, die neu dazugekommen sind und uns vielleicht hier zum ersten Mal hören, wir sind ein Paar. Wir arbeiten als Journalistin und Kameramann. Wir haben zwei Söhne, die durch IVF entstanden sind. Und wir sprechen in diesem Podcast über alle Fragen, die aufkommen, wenn es mit dem Kinderkriegen nicht auf herkömmlichem Wege klappt.
Und ganz wichtig, wir geben euren Geschichten Raum, denn jede Kinderwunschreise ist individuell und wir möchten einfach mit euch gemeinsam die verschiedenen Themen und Fragestellungen besprechen, die diese ganze Sache aufwirft.
Und in der letzten Folge, da hatten wir ja schon die liebe Lena zu Gast. Für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, fasse ich jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Sie erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind, ausgetragen von einer Leihmutter in den USA. Und ich finde, sie hat uns eine unheimlich berührende, ja, ihre unheimlich berührende Geschichte erzählt, hat uns an ihrem Weg teilhaben lassen. Und am Ende der Folge, die über eine Stunde lang war, weiß ich noch, hatten wir irgendwie das Gefühl, wir haben noch längst nicht über alle Aspekte der Leihmutterschaft gesprochen und es schreit quasi nach einer zweiten Folge zum Thema. Und wir haben in der letzten Folge eine ganz persönliche und bewegende Geschichte gehört. Und in dieser Folge wollen wir vor allem die politische und die gesellschaftliche Dimension von Leihmutterschaft besprechen. Und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen, der nicht nur selbst zweimal durch Leihmutterschaft Papa geworden ist, sondern sich gemeinsam mit seinem Mann mit viel Herz und Leidenschaft dafür einsetzt, dass das Thema in die Öffentlichkeit kommt und ja auch einfach enorm dazu beiträgt, dass dazu aufgeklärt wird. Herzlich willkommen, lieber Tobias.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Du bist Papa von zwei Kindern. Du lebst mit deinem Mann in der Nähe von Köln und ihr betreibt zusammen euer Instagram-Profil Dads Kids Miracles. Und ich würde sagen, ihr seid ziemlich präsent in den Medien. Ich habe euch schon in diversen Fernsehsendungen gesehen, im Radio. Und das hier ist ja auch nicht euer erster Podcast. Deswegen wäre meine erste Frage, warum habt ihr euch entschieden, überhaupt mit eurer Familiengeschichte an die Öffentlichkeit zu gehen?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir haben uns relativ früh dazu entschieden, weil wir auf unserem Weg und auf dem, was wir alles erlebt haben, gemerkt haben, ganz, ganz viele Menschen, die wir auch kennengelernt haben, die sich mit dem Thema Leihmutterschaft auseinandersetzen, aus ganz unterschiedlichen Gründen, fangen alle bei komplett null an. Und alle haben große, große Fragezeichen. Wir haben eben auch durch das Verbot in Deutschland von Eizellspende und Leihmutterschaft ohnehin eine sehr ausgeprägte Skepsis dem Thema gegenüber. Und dann auch dieses Informationsvakuum, dass man eigentlich keine so richtig zuverlässigen Informationen finden kann auf Anhieb. Und das hat uns dazu bewegt, über unsere Geschichte zu sprechen und zu sagen, es kann nicht sein, dass jedes Paar, was unerfüllten Kinderwunsch hat und irgendwann an den Punkt kommt, wo Leihmutterschaft vielleicht in Betracht kommt, auch bei null anfangen muss. Und da wollten wir einfach da sein für Paare, für Singles, die eben sich informieren möchten, ganz unabhängig irgendwie auch mal sich mit dem Thema beschäftigen wollen, ohne gleich mit Klinik, Anwälten, Agenturen zu sprechen. Und ganz neutral auch den Erfahrungsaustausch einfach mal haben. Wie ist das denn, wenn man das gemacht hat? Und wie fühlt man sich auch, wenn man das gemacht hat? Und was steckt eigentlich alles so dahinter? Und jeder geht an das Thema anders ran, aber jeder hat sehr, sehr ähnliche Fragen, wenn er startet.
Das kann ich mir vorstellen. Und selbst wir, die wir jetzt nicht unmittelbar betroffen sind, ich weiß, dass als ich vor vielen Jahren das erste Mal überhaupt den Begriff Leihmutterschaft gehört habe, ich glaube wirklich nur durch so einen Artikel in einer bunten Zeitschrift, wo irgendein Promi wieder mit Leihmutterschaft irgendwie ein Kind bekommen hat. Ich weiß nicht, ob es Elton John war oder, also das ist so das, ich glaube, das erste Klischee, was, wenn man wirklich dem Thema völlig fern ist, dass man erstmal an irgendwelche Promis, verrückten Promis denkt.
Ja, das ist tatsächlich so. Und das wird ja dann eigentlich auch, also ist ja so entfernt dann, weil das sind halt irgendwie die Celebrities, die das natürlich jetzt auch in den USA, das ist da sehr verbreitet, das ist da sehr erprobt, auch schon in der Gesellschaft angekommen, aber für uns wirkt das halt immer sehr entfernt und so entkoppelt irgendwie. Und wenn man sich dann aber damit beschäftigt, wird es eigentlich immer klarer und es gibt Möglichkeiten und es gibt nur nicht unbedingt immer die direkten Informationen dazu.
Um schon am Anfang damit zu brechen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir erst nochmal klären zu Beginn dieser Folge, was Leihmutterschaft überhaupt ist.
Ja, also Leihmutterschaft bedeutet in Kurzform, dass es auf der einen Seite Wunscheltern gibt, die eben einen Kinderwunsch haben. Und auf der anderen Seite die Leihmutter ist, das ist eine dritte Person sozusagen, die sich bereit erklärt, für diese Wunscheltern ein Kind auszutragen und zur Welt zu bringen und es nach der Geburt den Wunscheltern zu übergeben. Das ist so die Reihenform der Leihmutterschaft. Jetzt gibt es noch diese Seitenleihmutterschaft, die traditionelle Leihmutterschaft, wo eben auch die Leihmutter die leibliche Mutter würde. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall.
Das bedeutet genau, dass die Leihmutter nicht genetisch verwandt ist mit dem Kind, was sie in sich trägt.
Genau, das ist in der Regel wird so geplant und auch aus verschiedensten medizinischen, psychologischen Gründen so vorgesehen.
Wolltest du noch was nachfragen?
Nö, ich wollte, dass du die nächste Frage stellst. Gut, okay. Wir müssen uns hier noch ein bisschen warm werden.
Gut, dass wir uns eingrooven. In Ländern wie den USA oder auch in anderen Ländern ist das ja erlaubt. Warum glaubst du, tun wir uns in Deutschland damit so schwer?
Gut, wir haben in Deutschland ein Gesetz, das gefühlt 30 Jahre alt ist und das ist das Embryonenschutzgesetz. Da wurde damals auf Annahmen basierend eine Entscheidung getroffen, dass eben zum einen die Eizellspende und aber auch das Austragen eines Kindes für Dritte ausgeschlossen ist. Und alle, also Ärzte, die das doch irgendwie forcieren und machen, sich strafbar machen. Jetzt ist es so, dass das Thema Reproduktionsmedizin in Deutschland mal mehr, mal weniger betrachtet wird, aus unterschiedlichen Räumen natürlich. Wir sprechen hier in Deutschland ja schon auch mittlerweile über die Kinderwunschbehandlungen, die stattfinden in Kinderwunschkliniken in Deutschland, wo auch künstliche Befruchtung stattfindet, wo sozusagen auch jetzt Social Freezing, also es werden Eizellen entnommen für den Fall einer späteren eigenen Schwangerschaft. Aber es ist halt immer diese eigene Schwangerschaft. Es wird halt nicht quasi darüber gesprochen, dass es eine Leihmutterschaft geben könnte. Jetzt kann man verschiedene Annahmen treffen, warum ist das so in Deutschland? Warum tun wir uns damit so schwer? Ich denke, dass wir durch die soziale und kulturelle Prägung einfach sehr stark an konservative Werte gekoppelt sind. Und das hat vielleicht auch was mit der Kirche zu tun. Das hat vielleicht aber auch was mit unserem natürlichen Bedürfnis der natürlichen Schwangerschaft zu tun und diesen Themen. Und Dann haben wir in Deutschland noch eine Strömung, die stark feministisch ist, die halt im Thema Leihmutterschaft und Eizellspende halt mehr Risiken für die Frauen sieht, als dass das selbst bestimmt entschieden wird, dass die Frau das machen möchte für jemanden. Und eine andere Angst ist, dass das alles kommerziell wird, dass da immer viel Geld im Spiel ist. Das ist, erachte ich, etwas schwierig, die Argumentation, weil auch im Thema Kinderwunschbehandlung in Deutschland bereits sehr viel Geld im Spiel ist. Und das eigentlich auch, wenn man das rein singulär betrachtet, auch schon eine Industrie für sich ist, weil man erkannt hat, es gibt immer mehr Paare, die Schwierigkeiten haben, auf natürliche Weise schwanger zu werden, Kinder zu bekommen. Also unterstützen wir natürlich in unseren Möglichkeiten. Die sind ja aber auch nochmal anders und weniger als jetzt im Ausland, wo es dann eben schon auch dieses Embryo-Testing, also PID gibt und andere Verfahren, um dann auch eine gesunde Schwangerschaft vielleicht noch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen dafür.
Was mich jetzt interessieren würde, also mit dem Thema der, also diesem Vorwurf oder der Angst der Ausbeutung der jeweiligen Frauen, die eben die Kinder austragen, damit beschäftigen wir uns gleich noch. Aber mich würde interessieren, siehst du als Vater, der durch Leihmutterschaft eben auch Vater werden konnte, diesen, ja, diese Angst vor, ja, diesen feministischen Aspekt, das würde mich interessieren. Was ist so deine Haltung dazu? Weil ich bin mir sicher, du hast dich da auch intensiv mit auseinandergesetzt.
Also wenn wir einfach mal unsere beiden, also ich nehme jetzt einfach mal ein persönliches Beispiel, weil das ist immer ein bisschen einfacher zu erklären. Wir hatten eine Leihmutter am Anfang, die auf uns gewartet hat, weil wir sie schon kennengelernt hatten über unsere Agentur und unsere Embryonen waren aber noch nicht so weit, weil unsere Eizellspenderin, da gab es halt einige ja, Verzögerungen, sage ich mal. Die Frau, mit der haben wir uns super verstanden, auf Anhieb, wir haben auch schon alles soweit vorbereitet gehabt. Wir wollten das wirklich mit ihr auch gemeinsam dann durchlaufen, das Ganze. Und dann hat es aber so lange gedauert, bis wir unsere Embryonen hatten, dass sie, dann kam persönliches Schicksal, sich um ihre Eltern kümmern musste, quasi pflegen musste ad hoc und gesagt hat, ich kann jetzt nicht schwanger werden. Warum erzähle ich die Geschichte? Weil wir haben dann viele Gespräche geführt und sie konnte das dann nicht mehr für uns machen, war aber zu dem Zeitpunkt auch schon knapp 36 und hat dann auch in einem Gespräch uns gesagt, dass das jetzt für sie bedeutet, dass sie ihren Wunsch, Traum, Leihmutter zu sein, nicht erfüllen kann. Weil sie das nicht mehr machen wird aufgrund der Wartezeit. Weil hätten wir nicht das Dreivierteljahr sie noch warten lassen, mehr oder weniger, hätte sie das vielleicht ja machen können. Dann wäre vielleicht auch
Also
dieses
sie.
Schicksal gekommen, aber dann wäre sie ja schwanger gewesen, dann hätte man sich damit irgendwie arrangieren müssen in dem Moment.
Okay.
So, das ist vielleicht so eine Vorstellung, die wir uns überhaupt nicht machen können
Also der
irgendwie.
Aspekt, dass das nicht nur, dass ihr was von ihr wolltet, quasi, sondern dass sie selber auch ganz unabhängig von eurer Geschichte und eurem Wunsch den Wunsch hatte, einmal Leihmutter zu sein.
Genau. Also, dass
Das
das
ist.
ein tief verankerter Wunsch war, dass sie eben Leihmutter war und uns jetzt nicht verantwortlich macht. Und das war auch alles im Guten. Aber sie hat halt gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Also, ich sehe da jetzt nicht mehr die Möglichkeit. So. Dann auf der anderen Seite haben wir dann zwei andere Leihmütter ja gehabt, die unsere Kinder dann zur Welt gebracht haben. Erika und Emilia. Wir sind ihnen auch unglaublich dankbar, dass sie das gemacht haben. Und bei den beiden ist es eben auch so, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war, dass sie das machen möchten. Unsere erste Leihmutter hat das gemacht, weil sie familiär im Umfeld auch Unfruchtbarkeit erlebt hat und diesen ganzen Herausforderungen und Kinderwunsch und hat gesagt, ich werde das nicht für Familienmitglieder oder Verwandte machen, weil ich mich damit nicht wohlfühle, aber für jemanden, den ich gerade kennenlerne, ist es für mich einfach eine emotional andere Geschichte. Die zweite Leihmutter, die hatte eine Tante, die im fortgeschrittenen Alter nicht ja, schwanger wurde. Und da hatte sie damals, als sie 18 war, überlegt, für ihre Tante das Kind auszutragen. Es ist dazu nie gekommen, weil die Tante wurde dann nochmal schwanger. Aber dieser Gedanke und dieser Wunsch hatte sich dann in diesen Jahren so verfestigt, dass sie gesagt hat, ja, ich gründe jetzt meine eigene Familie, aber diesen Wunsch habe ich trotzdem noch. Einmal für jemanden, weil ich diesen Schmerz erlebt habe, für jemanden ein Kind auszutragen, damit diese Menschen eben auch das Familienglück leben können, was ich auch ja lebe. Und jetzt zurück zu dem feministischen, zu der feministischen Kritik. Ich glaube, also ich sehe das ganz klar so, dass Frauen selbst entscheiden darüber, ob sie das machen möchten oder nicht. Und ja, ich möchte da nicht das irgendwie schön malen. Es gibt sicher Länder und Regionen, wo das nicht so ist und wo auch Frauen Stück weit aus einer Notlage oder weil man erfahren hat, dass man damit Geld verdienen kann oder da auch Stück weit zu gedrängt werden. Ja. Und da ist natürlich die Kritik total berechtigt. Wir dürfen da auch nicht wegschauen, dass es das geben kann. Aber es gibt halt umso mehr gute Beispiele, wo Frauen das wirklich aus eigener Überzeugung heraus entschieden haben, das für andere Menschen zu machen.
Es ist halt wirklich ganz, ganz schwierig, sich die eine Meinung, glaube ich, zu bilden oder zu sagen, das ist schlecht, weil oder das ist gut, weil es gibt beide Seiten. Und das macht so eine differenzierte Auseinandersetzung vielleicht für viele auch so schwer, weil da auch ganz viel Emotionen mitspringt. Also ich merke auch schon bei mir, ich bin ja eine Frau. Und wenn du mir so erzählst, dass es wirklich auch Frauen gibt, die deren Wunsch das ist und die das selbst, also wirklich auch von Herzen wollen, finde ich das erstmal großartig und das berührt mich und das ist toll, aber ich für mich selber, ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Also es fällt mir aus der Perspektive ganz schwer, das nachzuvollziehen, auch wenn ich es nicht verurteile. Das ist für mich so, okay, das schwingt bei mir irgendwie ganz wenig mit.
So. Ja, das krass. Also so geht es ja vielen und ich glaube, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedlich und das ist auch, glaube ich, dann wiederum die größte Herausforderung, dass aber in der Diskussion rund um Leihmutterschaft sehr schnell pauschalisiert wird und ganz verallgemeinerte Aussagen darüber getroffen wird, was sind Leihmütter für Frauen, wo kommen die her, was machen die, weshalb machen sie es und was sind auch auf der anderen Seite, um dieses prominenten Beispiel nochmal aufzugreifen, was sind auf der anderen Seite für Wunscheltern, aus welchen Gründen sagen die denn, ja, Leihmutterschaft ist unser letzter Weg, um eigene leibliche Kinder zu bekommen.
Das ist die Konsequenz, ne, für eben die betroffenen Paare, die darauf angewiesen sind. Und gleichzeitig ist natürlich das Verbot, was wir in Deutschland haben, auch einfach nur, also das, was da passiert ist, man exportiert halt das Problem und verlagert es halt ins Ausland. Das ist natürlich sehr bequem, weil man sich zurücklegen kann in seinem moralischen Sessel und sagt, tja, also bei uns. Bei uns ist das verboten, ne? Aber am Ende ist der Bedarf gerade auch die betroffenen Paare sind ja trotzdem auch hier vorhanden und die müssen sich dann halt Wege im Ausland suchen und das macht es problematisch, finde ich. Ne? Da kann man natürlich sagen, ja, also ich finde, da ist man ein bisschen gefährdet auf seinem moralischen hohen Ross in dem Fall.
Ja, es ist vor allem, ich finde das gut, dass du das ansprichst, denn wir erleben ja, dass Leihmutterschaft durchaus Lebensrealität in Deutschland ist für ganz, ganz viele Paare. Natürlich haben die das alle nicht hier gemacht, die gehen alle ins Ausland, aber man verschließt sich dann den Blick ins Ausland, weil man eben irgendwie dieses Gefühl verspürt, ich will damit nichts zu tun haben. Also man schaut weg, obwohl es auch Länder gibt und auch Leihmutterschaftsprozesse gibt, die ethisch, moralisch, medizinisch sehr schwierig daherkommen. Und man lässt aber auch, und das ist das viel größere Problem, aufgrund der mangelnden Aufklärung in Deutschland, die Paare einfach dahin. Einfach so ins Messer laufen sozusagen. Und es gibt sehr, sehr viele Paare, die auch sehr negative Erfahrungen dann machen, weil sie aus einer emotionalen Stimmung heraus mit ihrem Kinderwunsch dann diese Hoffnung haben, dass die Leihmutterschaft dann das Ziel ist, dann aber aufgrund verschiedenster Themen, entweder Sie lernen dann bestimmte Agenturen kennen, die dann auch erzählen, so und so läuft das ab und am Ende ist es vielleicht dann doch nicht unbedingt immer so oder es verliert sich dann in der Transparenz an Informationen, die ich bekomme plötzlich. Dann gebe ich ja auch Geld aus, um diese Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und da geht auch viel Geld dann verloren. Also ich meine, wir haben es bei der Lena ja gehört. Das sind natürlich unglückliche Zusammenhänge dann, aber es gibt eben auch nach wie vor diese Täuschungen, wo vermeintlich Leihmütter schwanger sind, aber die gab es nie, zum Beispiel. Und dem setzt man aber nicht entgegen, wir möchten deutsche Paare schützen und aufklären und informieren, sondern man lässt das einfach weiterlaufen und sagt, wir sind auf unserem Verbot festgefahren und wir lassen einfach die Paare ins Ausland gehen, weil dann müssen sie sich halt da irgendwie zurechtfinden. Dann kann man Glück haben, dass die Parteien aus dem Ausland dann aufklären und auch vollumfänglich informieren, sodass auch informierte Entscheidungen getroffen werden können und man nicht in so einer Dubiosität oder auch in so einem, ich drücke jetzt mal ein Auge zu, Moment kommt. Und da kann man natürlich drauf hoffen, aber in vielen Fällen passiert das eben auch nicht. Und dann stehen Paare dann da und kommen auch nicht mehr in ihr Heimatland zurück, weil dann doch rechtlich das nicht so geregelt worden ist, wie es sein sollte. Also es gibt da sehr viele Facetten, wo es dann auch schwierig wird.
Und du leitest eigentlich schon perfekt über zu meiner nächsten Frage. Du ahnst es wahrscheinlich. Ihr wart ja zuletzt Teil einer Doku, die vom NDR produziert wurde, eine ARD-Doku mit dem Titel »Wenn Babys zur Ware werden«. Da tretet ihr auch als Protagonisten auf. Und das hat mich, als ich die Doku geschaut habe, tatsächlich erstmal gewundert, weil die Doku ja einen sehr kritischen und negativen Blick auf das Thema wirft. Unter anderem ja eben auch die Geschichte eines Falles erzählt, der Ermittlungen wegen Menschenhandels ausgelöst hat. Also es wird einem wirklich schlecht, wenn man das sieht und man denkt, oh mein Gott, was steckt da eigentlich hinter, was für Skandale und wie gefährlich kann das am Ende auch werden und wie traumatisch für alle Beteiligten. Ne? Wie kam es denn dazu, dass ihr Teil dieser Doku wurdet?
Gut.
Unangenehme Frage. Nee,
alles gut. Ich versuche mal, das jetzt kundzutun. Wir haben eine Anfrage vom NDR erhalten, um dort mitzumachen, unter dem Aspekt, dass in diesem Format, weil man entsprechend Zeit hatte, auch bestimmte Dinge zu betrachten, ein ganzheitliches Bild der Leihmutterschaft gezeichnet werden sollte. Es sollte auch dann gezeigt werden, wie ist die Situation in Deutschland, wie gehen Paare damit um. Es war immer klar, dass es auch negativ, aber auch positiv Beispiele geben sollte. Und wir wurden eigentlich hauptsächlich gefragt, weil wir zum einen ein positives Beispiel sind, wo das alles geklappt hat, auch wenn wir auch sehr viel erlebt haben auf unserem Weg. Und zum anderen aber über unsere Familiengründung hinaus eben auch noch uns für das Thema einsetzen. So, das war eigentlich so der Eingang in das ganze Thema. Wir haben dann zugestimmt und haben auch gesagt, wir machen das. Und das war ja ein ganzes Redaktionsteam, die sehr lange recherchiert haben, sehr viel Zeit dafür hatten, was eher untypisch ist. Und deshalb hatten wir da auch öffentlich-rechtlich entsprechendes Vertrauen. Das Ergebnis habt ihr wahrscheinlich gesehen, haben sehr viele andere auch gesehen. Und wir sind auch sehr unzufrieden und enttäuscht, weil uns quasi anderes gesagt wurde, wie das aufgebaut sein wird und man hat sich halt dann in einer sehr wertenden Form diesem Thema gewidmet und tatsächlich auch im Nachgang in allen medialen Kommunikationen auf dieser wertenden Basis berufen und das ist für uns sehr schwierig. Wir haben tatsächlich auch sehr lange mit der Redaktion darüber noch gesprochen, weil wir uns da auch tatsächlich getäuscht gefühlt haben. Weil hätte ich oder hätten wir gewusst, dass zum Beispiel auch es hauptsächlich um negativ Sachen geht und auch um das, diesen Vorwurf des Menschenhandels etc., hätten wir auch unsere Kinder auf keinen Fall gezeigt. Weil unsere Kinder sind jetzt über diese Dokumentation zur Projektionsfläche für Menschenhandel und ich kaufe ein Kind geworden. Und das ist sehr schade. Das war unsere Entscheidung. Dazu stehen wir auch. Aber es ist halt sehr schade, dass eine Redaktion da entsprechend so gehandelt hat.
Na, als Journalistin und auch die ja auch arbeitet für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich habe die Doku gesehen und dachte auch erstmal, die schien auf mich auch erstmal gut recherchiert und das Thema war für mich auch auf jeden Fall super relevant. Also es geht ja nicht darum, dass man über die Schattenseiten und die negativen Aspekte nicht aufklärt und nicht informiert, ne? Das ist ja völlig klar, das gehört ja ebenso dazu. Aber diese Transparenz eben dann auch zu sagen, okay, das wird der Fokus sein unserer Doku, das habe ich auch nicht ganz verstehen können.
Ja, also es war halt für uns einfach enttäuschend. Dieses erste Beispiel, sage ich mal, Leihmutterschaft in der Ukraine, das ist ein Beispiel, das kennt man so, dass es da die ein oder andere Intransparenz gibt. Das ist eigentlich auch den meisten Paaren bewusst, dass das so sein kann, nicht muss. Das zweite Beispiel, das wäre in vielen Ländern, wo Leihmutterschaft erlaubt ist, überhaupt nicht passiert, weil es da einfach andere Regulationsmechanismen gibt. Und in Argentinien gibt es diese Mechanismen nicht, wie in einigen anderen Ländern auch. Und deshalb gibt es halt auch da keine Kontrolle darüber, wie Leihmütter ausgewählt werden, wie aber auch die Leihmütter geschützt werden, wie aber auch Wunscheltern aufgeklärt werden, entsprechend im Vorfeld. Und wie es auch rechtlich geregelt ist. Und das sind sehr, sehr viele Punkte in diesem einen Extremfall, die auf unterschiedlichster Ebene sehr schwierig sind. Und sie kamen dann in diesem Fall aber alle zusammen. Und das hat dann halt auch dazu geführt, weshalb dieser Fall dann so öffentlich wurde. Es ist gut, dass das aufgeflogen ist, sage ich mal, dieses System dahinter. Es ist auch gut, dass man diese kritischen Beiträge zeigt, weil das dient ja auch des Schutzes, dass man bestimmte Länder für so etwas meiden sollte. Auf der anderen Seite habe ich das sehr, oder viele, viele haben uns auch angeschrieben danach, sehe ich es halt sehr kritisch, dass man einem doch sehr klar positionierten Menschen, was diesen ganzen Prozess betrifft, so viel Raum einräumt. Man hätte das sehr viel kürzer in genau so einer Klarheit auch berichten können, ohne dass man ihm 10 Minuten dieses Films schenkt, um zu sagen, dass ihm eigentlich der Menschenhandel auch total egal ist.
Das bringt ja auch ein bisschen so diesen Hauptkritikpunkt an Leihmutterschaft auf den Punkt. Der Hauptkritikpunkt, den ich so raushöre, ist, dass Leihmutterschaft per se Ausbeutung ist, auf allen Ebenen, finanziell, psychisch, körperlich. Wie begegnest du diesem Hauptvorwurf?
Also erstmal, dass ich halt ganz klar sage, dass wir es anders erlebt haben. Und auch ich mittlerweile, dadurch, dass wir so aktiv sind, ja auch über, denke ich, 200 Paare kenne aus Deutschland, die das gemacht haben, auch intensiver kenne und die eben auch immer ein gutes Verhältnis zu ihrer Leihmutter haben und auch bis heute nach der Geburt noch ein gutes Verhältnis haben. Und das sind nicht alles nur Fälle in den USA, das sind auch Fälle in der Ukraine, das sind Fälle in Georgien gewesen, als das da noch ein bisschen besser geregelt war. Und das sind auch
Fälle. Eure Kinder sind in den USA entstanden. Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle.
Nee, alles gut.
Das haben wir noch gar nicht genau besprochen. Also eure Leihmütter sind Amerikanerinnen.
Genau, unsere Leihmütter sind Amerikanerinnen, unsere Kinder sind in Amerika zur Welt gekommen, genau.
Ich würde jetzt aber gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und ich wollte dich eigentlich gerade was fragen, was dann aber sofort wieder weg war. Und zwar, wir haben ja über die Doku gesprochen und du hast ja auch gesagt, ne, im Nachhinein wart ihr sehr enttäuscht und ihr fühlt euch auch getäuscht und ihr hattet nochmal ein Gespräch auch mit der Redaktion. Mich würde wahnsinnig interessieren, Wie hat sich die Redaktion dann im Nachhinein positioniert? Also was hat die euch gesagt, als ihr die Kritik da auch geäußert habt?
Also die Person, die ja mit uns gedreht hat, also eine der Redakteurinnen, hatte da schon auch Verständnis für, hat auch gesagt, dass halt im journalistischen Bereich halt entsprechende Entscheidungen getroffen werden und die sind halt jetzt in dem Falle halt so ausgefallen. Ich vermute, dass sich da halt auch bestimmte Leute dann durchgesetzt haben, wie sie diese Dokumentation aufbauen wollen, wie sie da entsprechend ein Statement setzen wollen und in welche Richtung das geht. Sie hat schon bedauert, dass das halt auch nicht so ganz geworden ist, hat aber das dann auch immer versucht zu relativieren. Und dass halt diese wertende Sprache, also der Sprachduktus, dann halt in unserem Abschnitt halt sich schon wesentlich geändert hat. Das mag sein, aber wir wissen selber aus verschiedenen Bereichen des Lebens, dass die Negativ-Worte immer länger haften.
Und, natürlich.
Und auch insbesondere, also da haben wir dann auch nochmal später dann, weil ich das dann mitbekommen habe, dass auch in verschiedenen Fernsehsendungen, in Talk-Formaten dann halt entsprechend auch immer diese wertende Sprache angesetzt wurde und dieses Framing, dass es immer um die Bestelleltern geht und um die Leihmutter, die das Opfer des ganzen Prozesses ist und Kinder, die gekauft werden, dass man davon nicht Abstand genommen hat, dass man das nicht neutral berichten konnte. Das finde ich halt schwierig. Und es gab Redaktionen aus den verschiedenen Landesteilen, sage ich mal, aus den, sagen wir mal, MDR, NDR, WDR, die haben ja dann auch die Protagonisten genommen, die aus ihrem Sendebereich kamen. Und dadurch ist natürlich dann auch wieder eine andere Färbung drin, also wie das dann ausgespielt wurde. Es war irgendwo verständnisvoll, aber auch relativierend und es war nachher am Ende nicht wirklich zufriedenstellend, weil man hat auch nichts zurückgenommen davon. Ich meine, was ausgestrahlt ist, ist ausgestrahlt. Aber ich hätte mir da schon irgendwie gewünscht, dass man da nochmal wenigstens in diesen Talk-Formaten das so ein bisschen einfängt und sagt, okay, es gibt schlechte Fälle, wie wir gesehen haben, die auch sehr, sehr schlecht sein können, aber es gibt genauso gute Fälle in Deutschland, wo das sehr, sehr harmonisch funktioniert, wo es eine gute Beziehung zwischen den Beteiligten gibt wo auch Kinder sehr gut aufwachsen mit liebenden Eltern und dass das nicht so sein muss, wie es dann dort halt teilweise dargestellt wird. Und das Pärchen, das in der Ukraine war, da mit denen haben wir auch Kontakt gehabt und die waren auch ein Stück weit enttäuscht ob dieser Negativbetrachtung und da finde ich halt, dass man da halt so ein bisschen unter falschen Tatsachen halt gehandelt hat und das ist ein bisschen schade. Also nach wie vor.
Naja, und das befeuert dann ja auch wiederum die Vorurteile, die es eh schon gibt. Ich finde, das konnte man dann auch in den Kommentarspalten in Social Media total gut sehen, dass das die Ängste und das Unwissen und die Vorurteile, was ja eh schon da ist, wird natürlich durch so eine Art der Berichterstattung nur noch bestärkt. Und dann ist es wie so ein Teufelskreis und da kommt man dann ganz schwer raus. Und das ist schade, weil das Thema ist einfach so einfach nicht darstellbar. Es schreit eigentlich nach einer differenzierten Betrachtung. Ne? Wie kriege ich jetzt den Bogen?
Ich versuche das mal. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es sozusagen einfach Länder gibt, wo Dinge nicht so klar geregelt sind. Vielleicht ist es auch nochmal ein guter Ansatz, um über eure Geschichte zu sprechen und da mal zu fragen, wie für euch so die Entscheidungsfindung war in diesem Prozess. Wo gehen wir eigentlich jetzt hin mit unserem Wunsch?
Gut, für uns war, denke ich, sehr wichtig, dass wir selbst mit uns im Reinen sind, was wir tun. Das stand von Anfang an ziemlich klar fest. Und dazu gehört aber dann auch, dass wir uns doch nach diesem typisch deutschen Rechtsempfinden erstmal orientiert haben, wo ist das rechtlich vernünftig geregelt. Und für uns als Männerpaar scheiden halt einige Länder halt aus, weil da einfach dieses Familienmodell nicht unterstützt wird oder die gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht unterstützt wird. Deshalb sind halt, ist da zum Beispiel die Ukraine, scheidet da aus. Und dann sucht man sich natürlich Informationen und versucht darüber herauszufinden, womit fühlt man sich wohl und wo hat man das Gefühl, man kann in diesen ganzen Prozess das Vertrauen geben, was es, denke ich, auch braucht, wenn man über Familie und Kinder spricht. Und da haben wir ziemlich schnell dann herausgefunden, dass es halt, weil es so erprobt ist, in den USA halt sehr klar geregelt ist. Zum einen, wie das medizinisch ablaufen muss, wie der ganze Ablauf ist, aber auch, wie es rechtlich geregelt ist. Und wie auch der zwischenmenschliche Part, sage ich mal, mit einer potenziellen Leihmutter dann stattfindet. Und mein Mann sagt das immer, und das ist schon was, was wir auch so für uns dann entschieden haben. Wir möchten halt mit unserer Leihmutter sprechen können. Wir möchten keine Sprachbarriere haben. Wir möchten auch zwischen den Zeilen Emotionen wahrnehmen können und das irgendwie einordnen können für uns, wenn es der Frau auch mal nicht so gut gehen sollte während der Schwangerschaft oder auch im Vorlauf einer Schwangerschaft oder so oder auch danach. Und das haben wir uns halt in der englischen Sprache schon am ehesten noch zugetraut. Und dann ging es für uns aber auch darum, wie können wir den Kontakt zur Leihmutter haben. Und in vielen Ländern ist es sehr limitiert, einfach aufgrund der rechtlichen Ordnung, die stattfinden muss, damit da nichts so schief läuft, sage ich mal. Und in Amerika ist das halt alles sehr klar zwischenmenschlich auch als Miteinander betrachtet und auch wird auch sehr forciert, dass das so ist. Also es wird von Anfang an gesagt und auch abgestimmt in Vorgesprächen schon, wie viel Kontakt möchtet ihr zu der Leihmutter haben? Das kann sich immer anders entwickeln, aber so eine Grunderwartung daran, wie das sein sollte, sollten beide Seiten unabhängig voneinander kommuniziert haben. Und man sollte auch dann, so haben wir es auch gemacht, in dem ersten Gespräch mit der Leihmutter wird das dann auch nochmal bestätigt gegenseitig, wie man sich das vorstellt. Und dann ist es der Kontakt während der Schwangerschaft, aber natürlich auch nach der Geburt. Wie wünscht man sich das? Und da haben wir schon gesagt, wir möchten definitiv weiter Kontakt haben, einfach weil wir für unsere Kinder das haben möchten. Einfach, dass
Das
die
ist auch ein guter
Kinder
Punkt,
auch
ja.
erfahren können, wo komme ich her, wer hat mich zur Welt gebracht. Das ist natürlich vielleicht jetzt in unserem Familienmodell noch ein bisschen präsenter auch für die Kinder, dass sie schneller die Frage stellen, wo ist die Mama oder wo ist die Mutter oder wie bin ich überhaupt zu euch gekommen, weil ihr könnt ja nicht schwanger sein, das hat unsere Tochter mich auch gefragt. Ja, aber Papa, du kannst nicht schwanger sein. Ich so, ja, das
Aber die
stimmt.
Fragen gehen jetzt los, ja?
Also es
Ja.
ging relativ früh schon los, weil die Kinder das natürlich im Kindergarten mitbekommen, wenn Mama und Papa die Kinder bringen und holen. Und bei uns war es ja immer ein Mann. Und dann kam schnell die Frage auf. Also unsere Tochter hatte es, glaube ich, 3 Monate nachdem sie im Kindergarten war schon. Da habe ich keine Mama. Da kam das dann das erste Mal so plakativ auf. Aber das muss man natürlich in dem Prozess halt wissen, wie möchte man das haben für sich selber? Wie möchte man als Eltern damit umgehen? Braucht man eine Offenheit in dem ganzen Prozess, dass man auch zwischenmenschlich nachher eine Beziehung hat mit der Leihmutter? Oder ist einem das eher im Angang erstmal sekundär? Aber ich sage immer, man sollte immer auch auf das Kind gucken, weil
Ja, das wollte ich gerade sagen, ja.
das Kind wird irgendwann Fragen haben und da ist es, denke ich, relevant, dass man dann auch Antworten hat und die auch dann sehr klar und deutlich sein können. Und wir können halt jetzt auch sagen, wir haben jetzt vor ein paar Wochen noch mit unserer ersten Leihmutter wieder einen Videocall gemacht Und dann sitzt unsere Tochter auch dabei und freut sich total, weil sie kennt die halt. Und dann mit die zweite Leihmutter hatte ich in Florida getroffen. Und das ist auch total harmonisch nach wie vor, das Verhältnis.
Besucht ihr euch auch gegenseitig bis heute?
Also sie haben sich, sie haben uns noch nicht besucht, aber wir haben die schon besucht. Also das so, wie es halt passt. Wir hatten dann ja auch noch die zweite Geburt gehabt. In dem Zuge haben wir natürlich dann nochmal Kontakt gehabt. Wir, ja, denke ich, haben da eine gute Beziehung zu beiden Frauen. Und was jetzt in unserem Beispiel, das ist, schweife ich jetzt vielleicht auch ein bisschen ab, aber wenn man den Weg der Leihmutterschaft geht, ist ja vielleicht auch bei vielen heterosexuellen Paaren die Eizellspende auch ein Thema.
Ich wollte gerade auch eigentlich da auch abschweifen, weil mich das auch interessiert, weil du ja gerade gesagt hast, ihr habt Kontakt zu den Bauchmamas, aber bei euch gibt es ja auch noch die Eizellspenderin. Wie sieht es denn da aus?
Genau,
ja.
Also das war zum Beispiel auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir wollen definitiv, dass das eine offene Spende ist, dass wir Kontakt zu der Leihmutter, also zu der Eizellspenderin haben können, dass wir sie kennenlernen können und dass auch die Möglichkeit besteht, dass unsere Kinder sie kennenlernen können. Einfach, weil das eben die Wurzeln sind. Das ist die Herkunft, das ist die Genetik. Mhm. Das mag zwar in der Entwicklung des Kindes nur irgendwie 10-15% sein, wenn man da irgendwie den Studien irgendwie Vertrauen schenkt, aber das ist halt, denke ich, was maßgeblich für die Identifizierung des Kindes wichtig ist. Und diese offene Eizellspende ist nun mal in vielen europäischen Ländern nicht möglich.
Ja.
Und deshalb war es am Ende einfach die USA oder Kanada macht es auch noch mit offener Spende, wo man eben diesen Punkt auch noch in einer sehr klar geregelten Form haben kann. Und mit unserer Eizellspenderin haben wir auch jedes halbe Jahr mal Kontakt. Also da besteht der Kontakt. Die Kinder haben noch nicht das Bedürfnis gehabt. Unsere Tochter hat jetzt nochmal nach Bildern gefragt gehabt tatsächlich. Mhm. Die zeigen wir dann auch. Wir erzählen dann auch ein bisschen über unsere Eizellspenderin, also über Fällen. Also wir reden mit unseren Kindern nie Eizellspenderin und Leihmutter. Das sind immer die Vornamen der Frauen. Und dann sagt dann unsere Tochter zum Beispiel auch manchmal, ja, könnt ihr der nochmal schreiben und der nochmal ein Bild von mir schicken und dann machen wir das auch. Und dann schreibt sie wieder zurück. Und das ist wirklich auch, da besteht Kontakt. Wir haben sie jetzt leider in all dieser Zeit nicht nochmal getroffen, also wir als Eltern, weil da ist es auch vielleicht was, wo man sich überhaupt keine Gedanken drüber macht. Sie hat halt diese Eizellspende mit voller Überzeugung offen gemacht. War zu dem Zeitpunkt 24 und hat uns dann irgendwann mal gesagt, ich freue mich total von euch und ich freue mich auch immer, wenn ich Bilder von den Kindern bekomme und von euch zu hören und ich berichte auch gerne, was in meinem Leben so los ist. Aber sie hat unglaublichen Respekt davor, die Kinder persönlich kennenzulernen.
Aus emotionalen
Gründen. Aus emotionaler Sicht, aber eigentlich als Hauptgrund hat sie immer gesagt, weil ich noch keine eigenen habe.
Ah, verstehe.
So, und da haben wir dann auch gesagt, ja, können wir irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Und es besteht ja auch gar keinen Zwang, das jetzt unbedingt zu machen, weil unsere Kinder haben diese Frage nie gestellt, können wir die Fälle jetzt mal treffen oder so. Wir haben die Möglichkeit, wir könnten das auch direkt machen. Ich glaube auch nicht, dass sie Nein sagen würde, wenn wir sagen, die Kinder haben diesen Wunsch geäußert. Das glaube ich nicht. Aber wir respektieren da eben jetzt erstmal diesen Wunsch. Wir wissen jetzt, dass sie mit ihrem Studium fertig ist, einen Partner hat und wer weiß, was da dann jetzt zunächst, vielleicht kommt da dann auch Nachwuchs. Aber das ist, glaube ich, was, wo man auch Respekt haben muss und da auch das Leben der Frauen im Blick haben sollte. Also auch da, unsere Leihmütter haben ja auch Familien mit Kindern und unsere zweite Leihmutter hat sogar auch noch unserem Sohn noch mal ein Kind bekommen. Also das respektiert man so und das ist aber vollkommen in Ordnung. Und für uns sind die drei Frauen in dem Falle eben so Freunde der Familie, so erweiterter Familienkreis.
Und also das ist bei euch wirklich die maximalste Transparenz und Offenheit. Ne?
Aber das sind ja auch Gedanken, wo ihr euch ja vorher auch schon drüber Gedanken gemacht habt.
Genau.
So, das zeigt eigentlich, wie wichtig das ist.
Ja.
Und es zeigt eigentlich auch, wie schade es ist, dass es dafür einfach hier effektiv keine Regelung gibt.
Wenn du mir das so erzählst, das hört sich für mich alles irgendwie total schön an und irgendwie auch so respektvoll an. So jeder hat irgendwie auch ganz viel Empathie und Respekt so für die Emotionen des jeweils anderen. Und dann gibt es aber ja auch wirklich ganz oft so diesen Vorwurf, ne, was macht das denn mit einem Kind, wenn die Bauchmama eine andere ist als die genetische Mama und möglicherweise dann aber auch gar nicht mit in der Familie lebt. Damit habt ihr euch ja auch auseinandergesetzt und wir haben ja im Vorfeld auch für diese Folge über Studien gesprochen, die genau das untersuchen.
Ja, genau. Also man macht sich natürlich Gedanken und das sind alles Entscheidungen, die man auf dem Weg trifft für einen selber, aber auch für das Kind und natürlich auch gemeinsam irgendwie für die Frauen, die einen unterstützen, weil wenn man diesen Prozess so leben möchte, wie wir das jetzt gemacht haben, dann entscheidet man das halt ganz bewusst. Und nur einen Satz möchte ich dazu noch sagen. Es ist halt so schade, weil man wird, wenn man sich mit dem Thema Leihmutterschaft beschäftigt und mit seinem Kinderwunsch in dieses Thema reinstürzt, sage ich mal, man hat erstmal im Fokus seinen eigenen Kinderwunsch. Und dann wird man konfrontiert mit ganz, ganz vielen Fragen. Und ja, das müssen Sie entscheiden und das müssen Sie entscheiden und das müsste noch entschieden werden. Und wie stellen Sie sich denn dies vor und jenes vor? Und das ist überwältigend, weil es ist dann plötzlich, wenn man in dieser anderen Bubble ist, nämlich nicht in dieser Verbotsbubble, sondern in der Bubble, wir machen das schon seit Jahren, dass es für uns gang und gäbe, dass es das bei uns gibt, dann wird man manchmal nicht so unbedingt komplett abgeholt, wo man selber herkommt. Und dann trifft man vielleicht auch Entscheidungen, weil man sagt, ja, spielt jetzt gerade aktuell für mich keine Rolle. Ob das jetzt eine anonyme Eizellspenderin ist oder nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Brauche ich die Beziehung zur Leihmutter? Keine Ahnung. Rechtlich möchte ich schon, dass das irgendwie sicher ist. Ja, schauen wir vielleicht dann auch, wir vertrauen jetzt das, was uns gesagt wird und dann schauen wir, wenn es dann soweit ist. Haben wir ja noch Zeit für so. Das sagt man sich dann schon so ein bisschen. Und da ist das größte Problem, weil dann werden Entscheidungen getroffen, die vermeintlich Leihmütter betreffen oder auch Kinder betreffen, die daraus entstehen, die man eben nicht mehr zurückmachen kann. Und deshalb ist diese Aufklärung in Deutschland, wenigstens diese Aufklärungsmöglichkeit und diese Information und dass man dann wie so ein Gespräch wie bei vielleicht Adoption oder wie auch immer, wo man auch aufgeklärt wird, dass es das eben auch für Leihmutterschaft gibt, weil es sind so viele Aspekte, die zu einem Puzzle zusammengesetzt werden, wo man wirklich nicht immer alles im Kopf hat. Und das, du hast das jetzt gesagt, bei uns hört sich das alles so harmonisch und so an. Das war Intuition. Wir wussten das auch vorher alles nicht und haben das mehr entschieden, haben wir mal aufgeschnappt in irgendeinem Gespräch, dass das vielleicht irgendwie relevant sein könnte. Aber dass wir jetzt das alles direkt von vornherein ganz bewusst so entschieden haben, das war auch nicht so. Das kann ich jetzt so erzählen, weil das so war und bin sehr froh darüber, dass wir das so gemacht haben. Und ich würde es mir für jeden wünschen, dass er die Möglichkeit hat, das so zu machen. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass diese, all diese Gedankengänge und diese Reflexion darüber, was das bedeutet alles, dann halt im Vorfeld schon stattfinden. Das ist bei den, würde ich sagen, bei nicht, auf jeden Fall nicht allen der Fall.
Und wahrscheinlich ist das im Grunde auch für euch die Grundlage dafür, dass ihr euch in dem Bereich so engagiert und einsetzt.
Ja, das richtig definitiv. Sehen. Also weil wir halt dann auch sehen, dass manche Paare dann damit Schwierigkeiten haben, dass sie jetzt dann eben dem Kind nicht alles sagen können über die Eizellspenderin oder dass sie vielleicht jetzt doch gerne diese Beziehung zur Leihmutter hätten, aber sie irgendwie nicht haben können auf dem Level, wie wir sie jetzt haben. Und das sind dann so schmerzliche Einblicke, die man dann von anderen Familien bekommt, wo ich mir denke, ja, das hätte man alles vorher halt entscheiden müssen. Und da geht es uns auch darum, dass man eben dann diese, und wenn man nur darauf aufmerksam macht, das ist ja einfach nur, ich habe das mal gehört, wie die Entscheidung dann selber bei jedem darüber ist, das die trifft ja sowieso jeder selber, aber dass man es mal gehört hat, weil viele eben das dann in dem Wust an Informationen und dieser Überforderung vielleicht auch teilweise gar nicht alles im Kopf haben können. Und jetzt zurück zu den Kindern.
Oh, stimmt, wir sind jetzt schon wieder vom Thema abgekommen. Ich hätte jetzt eigentlich schon knallhart meine nächste Frage gestellt.
Kurz zu den Kindern. Ja. Also es gibt tatsächlich eine Studie, die mir bekannt ist, die ist von Susan Gollenbock. Das ist eine Forscherin, Wissenschaftlerin aus England, UK, die sich sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt hat, wie ist das Verhältnis Eltern zu Kind und generell die Wahrnehmung von Kindern, die durch Reproduktion entstanden sind, auf diesem Wege, aber vor allem mit Wirkung Dritter, also über Eizellspende oder auch über Leihmutterschaft. Mhm. Und sie hat aber trotzdem auch den Fall der Adoption reingenommen. Das ist ein ganz anders gelagert, aber psychologisch sehr ähnlich. Denn das Adoptivkind lebt bei ja auch erstmal für sich Fremden, also nicht den genetischen Eltern. Und wenn wir jetzt über Eizellspende sprechen und über Leihmutterschaft, dann fehlt irgendwie immer eine dieser Komponenten der leiblichen Elternschaft. Und es ist tatsächlich in der Studie, da wurden Kinder bis zum 20. Lebensjahr begleitet, also sehr, sehr lange.
Okay, und wow, eine Langzeitstudie.
Ist eine Langzeitstudie tatsächlich. Und die haben darüber halt rausgefunden, dass das Wichtigste, und das ist für jetzt, glaube ich, einfach mal so die Kernaussage, die ich jetzt daraus ziehen würde, die ich auch immer erwähne, ist, je früher und transparenter die Kinder aufgeklärt werden darüber, wie sie zu den Eltern gekommen sind und wie das gelaufen ist, desto weniger und desto besser kommen sie damit zurecht und wissen einfach über ihre eigene Herkunft, Wurzeln und ihr eigenes Ich Bescheid. Das ist auch bei Adoptivkindern, die man aufklärt, ähnlich, dass sie wissen, okay, es gibt andere leibliche Eltern, du lebst bei uns, wir sind deine quasi neuen Eltern, je nachdem man das Kind natürlich auch zu einem gekommen ist, ist das dann wieder ein anderes Verhältnis vielleicht auch. Und so kann man aber durch diese Offenlegung der Eizellspende und der Leihmutterschaft an sich und all dem, was damit einhergeht, auch sagen, dass das Kind in einem vollen Bewusstsein aufwächst, dass es so zu diesen Eltern gekommen ist. Einige haben dann auch gesagt, ja, ich weiß halt, dass ich 100% gewollt war. Und andere sagen, ja, ich hätte schon mal gerne die Eizellspenderin oder die leiblichen Eltern kennengelernt. Das ist aber weniger, wenn die Kinder aufgeklärt sind, weil sie von vornherein gar nicht diese Neugier entwickeln und diese Begierde haben, weil sie ja auch, wie bei uns jetzt, das gar nicht anders kennen. Also sie bekommen diese Geschichte erzählt, und das ist vielleicht jetzt auch eine Empfehlung für Hörer, die wir damals schon bekommen haben, erzählt eurem Kind am Wickeltisch schon die Geschichte, wie es zu euch gekommen ist. Hintergrund ist folgender, man stolpert immer über seltsame Formulierungen im Thema Leihmutterschaft, die vielleicht auch nicht so förderlich sind im Gespräch mit Freunden, Bekannten und Co. Ich gebe mal eins zum Besten. Ja, weißt du, da war eine Frau, die ist schwanger geworden, dann haben wir das Kind abgeholt. So, das ist für einen selber jetzt die kurze Zusammenfassung von Leihmutterschaft, aber ist halt nur die halbe Wahrheit. Und deshalb sollte man da mit dem Kind einfach drüber sprechen, um selber für sich auch selbstbewusst mit dem Thema umzugehen. Wir sind den Weg der Leihmutterschaft gegangen aus folgendem Grund und wir haben das in dem Rahmen erlebt, wie wir es erlebt haben und sind glücklich, dass du heute hier bist. Und je selbstbewusster man mit deiner Geschichte als Erwachsener dann ist, desto besser kann man das natürlich auch dem Kind, wenn es dann heranwächst und sprechen lernt, weil dann kommen eigentlich ja erst Fragen, dann auch dem Kind das erzählen und aufklären. Und vielleicht auch noch eine Sache, die ich häufig erlebe und auch in Gesprächen dann erlebe, ist, dass es für gleichgeschlechtliche Paare, also für Männerpaare, vollkommen klar ist, dass sie ihr Kind aufklären. Für die heterosexuellen Paare aber nicht.
Ah ja.
Weil sie ja nach außen zur Gesellschaft hin das klassische Familienbild leben. Mhm. Vielleicht haben sie im Umfeld auch gar nicht viel darüber erzählt, weil das ist ja auch so ein Tabuthema. Die Frau, die nicht schwanger werden kann, hat eine Schwäche, weil eigentlich sollte es ja natürlich möglich sein, dass sie schwanger ist.
Das ist ein Riesenthema auf jeden Fall.
Redet halt im Umfeld nicht darüber oder nur bedingt. Und dann erzähle ich immer einen Fall. Das Pärchen sitzt mit Freunden abends beim Essen und erzählt. Und das Kind schläft vermeintlich in seinem Bettchen, steht aber im Türrahmen. Und man erzählt mit den Freunden, wie denn dann das alles so war mit der Leihmutterschaft. Und das Kind weiß nichts. Das ist ja ein Vertrauensbruch, der dann da stattfindet.
Ja, absolut.
So, und auch wenn das nach außen hin nicht bekannt sein muss und auch man das nicht jedem irgendwie erzählen muss direkt, weil das ja auch, wenn das Kind heranwächst und älter wird, total überhaupt keine Rolle mehr spielt. Insbesondere dann auch vielleicht noch viel weniger eine Rolle spielt, wenn auch die Frau des Paares auch die Eizelle gegeben hat. Also das ja auch komplett genetisch verwandtes Kind von beiden Elternteilen ist. Meistens haben die ja dann eine Eizellspende, dann ist da wieder ein anderes Konstrukt vom Aussehen des Kindes vielleicht, was sich dann irgendwann äußert oder so. Aber das Kind wird auch nicht überall dann plötzlich erzählen, hey, ich bin durch Leihmutterschaft, weil meine Mutter konnte nicht schwanger werden und so. Das wird nicht passieren. Das wird irgendwie vielleicht in einem Gespräch mit einem guten Freund dann irgendwann passieren, weil man darüber mal redet oder wie auch immer, weil das Kind das auch mal jemand anderes erzählen möchte. Aber so akut steht da auch gar keine Frage im Raum. Aber dadurch, dass das klassische Paar, sage ich jetzt mal, nicht damit konfrontiert wird, wie wir es jetzt vielleicht werden, weil gefragt wird, wie ist denn das Kind zu euch gekommen, denken sie halt, sie könnten diese Aufklärung komplett aussparen. Und das, denke ich, ist auch schwierig und da sollte man vorsichtig mit sein, weil man kann da auch viel mit kaputt machen.
Du engagierst dich ja neben Instagram auch im Verein zur Förderung der Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland, ein sehr langer Name. Und ja, dieser Verein, wie der Name schon sagt, setzt sich für die Legalisierung von Leihmutterschaft ein. Wenn wir vor diesem Hintergrund jetzt auf all diese Schwierigkeiten und Kritikpunkte schauen, wie müsste denn auch jetzt vielleicht, wenn wir auch dabei auf andere Länder schauen, eine gesetzliche Regelung deiner Meinung nach in Deutschland aussehen? Was müssten die Bedingungen sein, dass Leihmutterschaft erlaubt werden kann? Klingt jetzt sehr utopisch, aber...
Ja, es ist auch durchaus...
Lass uns mal träumen.
Ferne. Aber ich glaube, also zum ersten Schritt, ich hatte es ja auch schon erwähnt, ist es dringend notwendig, dass in irgendeiner Form eine Aufklärungsstelle, eine Anlaufstelle für Paare geschaffen wird, die sich eben informieren können über ganz allgemeine Aspekte der Leihmutterschaft und vielleicht auch Eizellspende. Bedeutung, was bedeutet das, wenn ich diesen Prozess gehe? Was bedeutet das für mich selber? Was bedeutet das für eine potenzielle Leihmutter und Eizellspenderin? Und was bedeutet das für mein Kind, was daraus dann entstehen wird? Das ist das Erste. Und dafür kämpfen wir jetzt auch im Prinzip, dass es zumindest mal diese Beratungsmöglichkeit gibt. Weil selbst Kinderwunschberater in Deutschland tun sich sehr schwer damit, weil sie immer denken, wenn ich das ja jetzt allgemein aufkläre und informiere, gehe ich dann nicht schon einen Schritt zu weit und befördere
ich, mich dann, strafbar.
Dann diesen Prozess, der eigentlich in Deutschland nicht erlaubt ist. Das ist das Erste. Und eine klare Regelung in Deutschland würde ja voraussetzen, dass wir zum einen medizinische Verfahren ändern, also das erlauben. Auch da muss man nicht alles erlauben, was jetzt andere Länder machen. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht notwendig. Das wäre ein Ansatzpunkt, da reinzugehen und zu sagen, welche Möglichkeiten müssten da geschaffen werden. Und die sind meiner Meinung nach relativ simpel schaffbar, weil Expertise dazu liegt ja vor in Deutschland. Man darf es nur nicht praktizieren, sage ich mal. Ich denke mal, da wäre die Möglichkeit da. Natürlich bei einer Eizellspende oder auch bei einer Leihmutter, die dann diesen medizinischen Prozess durchläuft mit Hormonbehandlung und so, da ist es, glaube ich, braucht es ja eigentlich gar nicht so viel, weil Frauen, die hier in Deutschland ihre Eizellen entnehmen lassen für eine künstliche Befruchtung, wissen, was eine Eizellspende bedeutet mit Hormonbehandlung etc. Mhm. Alle Frauen, die hormonell eingestellt werden, um dann schwanger zu werden, wissen, was es bedeutet, so, und werden darüber aufgeklärt, über die Risiken einer Überstimulation etc.
Ja.
Das heißt, an der Stelle gäbe es gar nicht mehr Möglichkeiten der Aufklärung, als bisher schon bestehen. Deshalb, da ist das große Fragezeichen, warum tut man sich damit so schwer? Weil auch ja heute schon Frauen entscheiden, das dann zu machen, obwohl sie
diese Risiken
kennen.
Ne?
Oder halt auch nicht, genau. Mhm. So. Rechtlich sieht das natürlich sehr komplex aus. Wir haben in Deutschland das Thema und in weiten Teilen Europas und eigentlich auch in Amerika, wenn man es streng nimmt, die Frau, die das Kind zur Welt bringt, ist rechtlich die Mutter des Kindes.
Ja.
Und deshalb müsste dieses Konstrukt ja geändert werden oder diese Aussage. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das wird ja in Amerika auch umgangen, im Prinzip mit einem Gerichtsverfahren. Mit einer Feststellungsklage, wo alle Beteiligten zustimmen, dass das Kind, was zur Welt kommen wird, nicht genetisch mit der Leihmutter verwandt ist und darüber eben entsprechend auch keine Sorgerecht und elterlichen Verpflichtungen einhergehen. Ist in Deutschland auch umsetzbar? Hier diskutiert man dann ja auch auf der einen Seite strafrechtlich, auf der anderen Seite familienrechtlich, wie das geregelt sein muss. Abstammungsrecht muss ja auch geregelt werden. Das ist schon relativ komplex. Allerdings im Abstammungsrecht tut man sich ja jetzt heute auch schon schwer in der Politik, da entsprechende Entscheidungen zu treffen in Bezug auf lesbische Elternschaft oder mehr Elternschaften, die entstehen dadurch, dass sich verschiedene Personen einfach zusammentun, obwohl sie keine Liebesbeziehung haben sozusagen. Mhm. Das ist natürlich ein Riesenkonstrukt, aber es gibt tatsächlich Ideen und Vorschläge, wie man das umsetzen könnte. Und dann kommen wir zu diesem ethischen Teil, der natürlich sehr schwierig einzustufen ist. Allerdings haben wir ja in Deutschland, denke ich, sehr ethisch verantwortliche Maßstäbe, die wir immer ansetzen. Und auch in dem Umfeld gilt es, glaube ich, darüber zu sprechen, was es bedeutet, wenn Frauen selbst entscheiden, das zu machen. Und das muss eben klar und deutlich irgendwie formuliert werden. Da muss es für die Leihmütter entsprechende Prozesse geben mit psychologischer Prüfung, aber die sollte es eigentlich auch bei den Wunscheltern geben. Dann eben aber auch diese medizinische Prüfung und dass die Frau eben das aus eigener Überzeugung heraus macht. Es wurde ja im Kommissionsbericht, wo wir auch mitgewirkt haben in Interviews als Verein, wurde ja kundgetan, dass man das durchaus für möglich hält, da eine Lösung zu finden. Man hat sich sogar ja auch geöffnet über diesen tatsächlich altruistischen, sage ich mal, familiären Prozess oder im Freundeskreis hat man sich ja daraus begeben und hat gesagt, auch wenn die Frau zunächst dem Wunschelternpaar fremd ist, könnte man das über vertragliche Rahmenbedingungen dann klären. Und das ist nichts anderes als das, was in den USA auch gemacht wird tatsächlich. Mhm. Aber es muss halt ganz klare Regeln geben. Das gilt es halt zu definieren. Ich denke, das ist auch möglich, wenn man eben es zulässt, den Blick ins Ausland zu wagen. Das ist auch nicht alles Gold, sage ich mal. Aber man kann sich, glaube ich, nach unseren Maßstäben sehr viel daraus nehmen. Und das auf unsere Bedürfnisse anpassen.
Ja, und man muss einfach eine gewisse Offenheit auch mitbringen, nach rechts und nach links zu gucken. Auch Stichwort nochmal die altruistische Leihmutterschaft. Also darunter verstehe ich, dass da eben kein Geld im Spiel ist. Dass das quasi, das ist so eine Sache, meines Wissens nach ist das in Kanada so geregelt.
Mhm.
Wie stehst du dazu? Also Leihmutterschaft ohne Bezahlung, da kann man dann ja wirklich sicher sein, dass Bezahlung keine Rolle, also dass das nicht der Anreiz ist, Leihmutter zu sein. Das ist ja auch mal so der Vorwurf, ne? Die macht das jetzt nur wegen dem Geld oder weil sie es vielleicht auch unbedingt braucht. Ist das eine Illusion aus deiner Sicht? Welche Rolle spielt für dich ja auch?
Also es ist tatsächlich so ein Stück weit Illusion, weil wir haben ja altruistische Leihmutterschaft auch in den Niederlanden zum Beispiel, wo man aber auch weiß, dass nur ein ganz kleiner Prozentsatz das wirklich macht, weil man darf nicht öffentlich danach suchen, man darf keine Annonce schalten sozusagen, dass man jemanden sucht oder so. Es gibt keine Agenturen in dem Rahmen, die das auch mit Steuern, die ich und wir auch als Verein als sehr wertvoll erachten, weil sie eben den Ablauf betreuen, die Menschen betreuen, die diesen Weg gemeinsam gehen. Und es ist faktisch so, dass die altruistische Leihmutterschaft sicher den einen oder anderen für den einen oder anderen in Frage kommt. Aber auch da sagen Psychologen, aufgrund dieser zwischenmenschlichen Konfliktbehaftung, wenn das Familienmitglieder sind oder gute Freunde sind, ist das sehr viel intensiver, wird das sehr viel intensiver wahrgenommen, als wenn man sich zunächst fremd ist und eigentlich über diesen Prozess kennenlernt. Mhm. Und ich denke, da ist schon was dran. Und deshalb machen das auch viele Frauen eher nicht altruistisch in diesem Rahmen. Ja. Und dass es keine Entschädigung gibt für die Risiken und die Strapazen und diese Einschränkungen, finde ich auch nicht richtig, weil ich denke, die Frau macht in Deutschland auch die Care-Arbeit für nichts so. Oder also es wird immer verlangt, dass die Frau das dann so macht. Ja. Und ich finde das falsch, weil das ist natürlich immer ein schmaler Grat. Wann wird das irgendwie kommerziell? Ja. Wann nutzen das Frauen aus, um wirklich Geld zu verdienen damit? Aber es gibt genug Beispiele, wo man anhand von Lebenshaltungskosten und entsprechendem Ausbildungsstand oder Job der entsprechenden Person eine entsprechende Entschädigung, Kompensation festlegt. Und ja, die darf natürlich nicht irgendwie ins Endlose gehen. Da ist man sich aber auch sicher, selbst wenn man Frauen 1 Million Euro geben würde dafür, würde es auch nicht jede Frau machen. Also da ist man auch immer in diesem Konstrukt drin, nur weil dann Geld irgendwie fließt, wofür aber viele Wunscheltern dankbar sind, dass sie in irgendeiner Form eine Wertschätzung geben können. Und wenn die halt finanziell ist und ich jetzt persönlich auch sehen kann, dass das Geld auch für die eigene Familie der Leihmutter ja auch schön ist, also dass sie sich damit auch was erfüllen können. Und wir haben so viele Geschenke auch von unserer Leihmutter bekommen. Also ich meine, das ist ja auch ein Miteinander und das ist ein Geben und Nehmen. Und ja, das ist ein Betrag, aber ich bin da der Meinung, dass das sein sollte und dass man nicht verlangen kann, dass eine Frau, auch wenn sie das aus tiefster Überzeugung macht, dass das dann auch noch einfach so gemacht werden muss.
Das ist eine total wichtige und interessante Perspektive, die mir jetzt irgendwie gerade auch nochmal die Augen öffnet, weil die Perspektive hatte ich bisher noch gar nicht darauf, dass das im Grunde ja auch nicht unbedingt negativ sein muss, sondern eben auch eine Form der Wertschätzung ist. Ja. Letzte Frage. Willst du sie stellen?
Ich kann sie stellen. Was hoffst du, wird in 10 Jahren über Leihmutterschaft anders gesagt als heute? Und was wünschst du dir in dieser Hinsicht auch für deine Kinder?
Ich hoffe, dass Leihmutterschaft einfach selbstverständlich als Möglichkeit der Familiengründung gesehen wird, die nicht jeder wahrnehmen muss, die aber neben anderen Möglichkeiten definitiv genannt werden sollte. Und ich würde mir wünschen, dass wir aufhören oder dass es dann aufgehört hat, dass wir immer über Leihmütter sprechen und über Eizellspenderinnen sprechen und über die Wunscheltern, die unbedingt egoistisch ihren Kinderwunsch erfüllen, sondern dass wir akzeptieren können, dass es diesen Weg gibt und dass jede Person, die daran beteiligt ist, diesen Weg aus voller Überzeugung gegangen ist und es sicherlich nicht einfach war. diesen Weg zu gehen.
Gänsehaut. lieber Tobias, das ist so ein schöner und wichtiger Schlusssatz. Ich habe dem gerade überhaupt nichts hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss das unser Gespräch jetzt, glaube ich, erstmal nochmal sacken lassen. Ich finde, das war unheimlich dicht und wirklich auch an vielen wichtigen, reich an vielen wichtigen und spannenden Perspektiven, augenöffnend. Ich hoffe, wir haben damit jetzt auch ein Stück weit beitragen können zu mehr Aufklärung, denn dazu ist ja unser Podcast auch da. Und ich wünsche dir einfach nur alles, alles Gute, auch für dich, deine Arbeit, deinen Mann, deine Familie.
Vielen Dank,
dass du bei uns warst.
Ja. Danke, dass ich auch da sein durfte. Das schätze ich auch sehr.
Und auch wenn ihr Fragen habt, vielleicht an uns oder auch an den Tobias, dann schreibt uns einfach auf den üblichen Kanälen. Und ansonsten freuen wir uns auf euch in der nächsten Folge. Tschüss.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.